Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Was haben Nachfolgeplanung und Zahnarzttermin gemeinsam?
Ist beides unangenehm.
Ist beides unangenehm, ja. Ja, vielleicht kommen wir gleich dazu, dass es unangenehm ist. Oder dass man, das war so ein bisschen mein Gedanke, aber das war vielleicht zu weit wieder hergeholt, dass man so lange wartet, bis weh tut.
Ja. Ist ja fast das Gleiche.
Ist fast das Gleiche, ne? Aber um das irgendwie mal einzuordnen, wir wollen ja sprechen über die Unternehmensnachfolge. Ist das eigentlich nur was wirklich auch für sehr reiche Leute oder ist es eigentlich so ein Jedermann-Thema?
Ein Jedermann-Thema. Jeder, der ein Unternehmen hat. Für den ist es ein Thema.
Auch kleinere, mittelständische Unternehmen durchaus sollten sich mit der Thematik beschäftigen. Wieso?
Weil es ganz viele Punkte einfach gibt, die zu bedenken sind für den Fall, dass man zum Beispiel plötzlich verstirbt. So, dann haben wir ja so eine automatische Nachfolge, die ich gar nicht mehr ändern kann, weil ich bin dann ja tot. Oder aber, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe oder mich zurückziehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, und eine Nachfolge plane im Sinne von einem Verkauf oder Übertragung an die Kinder. Auch das muss halt gut überlegt sein. Ich habe ganz viel Schnittstellen. Es sollte nichts sein, was man mal ebenso einfach macht. Also ja. Das siehst du wahrscheinlich genauso, ne?
Also ich würde sagen, für die Unternehmensnachfolge brauchst du eigentlich in der Regel jemanden, der im Gesellschaftsrecht unterwegs ist, gegebenenfalls ein Erbrechtler und aus meiner Sicht immer auch ein Steuerberater.
Unbedingt, unbedingt. Aber auch ein Erbrechtler eigentlich unbedingt, weil das muss auch überlegt sein, wenn man jetzt einzelnen Familienmitglieder das Unternehmen überträgt, was ist dann mit den anderen oder was
die Auswirkungen.
Mit dem Veräußerungserlös oder so, den ich aus dem Verkauf bekomme.
Ich kann mir ja da irgendwie einmal so ein bisschen ansetzen, weil sterben werden wir alle und wenn wir ein Unternehmen haben, dann wird es ja auch vererbt. Wenn gesetzliche Erbfolge greift, so in den typischen Konstellationen, was heißt das denn eigentlich faktisch fürs Unternehmen?
Also ich glaube, wir müssen nochmal einen Punkt davor ansetzen, weil es kommt natürlich auch entscheidend darauf an, was du eigentlich vererbst. Also wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast, dann vererbst du einzelne Gegenstände. Das ist den Leuten immer gar nicht klar, weil die sprechen ja immer von der Firma. So,
ja.
Das ist ja auch logisch, ne? Die sehen da ihr Lebenswerk. Du vererbst ja aber einzelne Gegenstände. Wenn du eine GmbH vererbst, dann fällt dein Geschäftsanteil in den Nachlass und dann kommt es darauf an, was im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, ob die gesetzlichen Erben überhaupt langfristig überhaupt Gesellschafter werden sollen oder ob die übrigen Gesellschafter die Anteile einziehen können oder so. Aber grundsätzlich ist es so, der Erbe, ne, als Rechtsnachfolger tritt ja in die Fußstapfen des Unternehmers.
Ja, und krass, ja, also weil das dieses Einzelunternehmen ist so gesehen kein in sich geschlossenes Konstrukt, sondern
es
sind diese einzelnen Elemente, die Maschine, die ich da habe, bis zu irgendwelchen vertraglichen Verpflichtungen und so weiter. Ne? Ja, wenn man dann irgendwie diese Anteile in der GmbH zum Beispiel irgendwie vererbt, es sind doch häufig dann auch mehrere Erben. Wie ist es dann mit den Anteilen in der GmbH?
Die fallen
das ist meine Frage total doof gestellt.
Ja, ich korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber die fallen dann den Erben gemeinschaftlich zu. Also wenn jetzt zwei Schwestern den Geschäftsanteil erben, dann haben halt zwei Personen diesen Geschäftsanteil. Der wird nicht geteilt.
Genau, ja.
Ja, ich glaube, auf diese Thematik wollte ich raus, weil ich habe mir eine ganz blöde Frage gestellt. Aber wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Geschwister erben, dann sind die ja möglicherweise eine Erbengemeinschaft, beide. Das heißt aber nicht, dass die beide dann 50% Eigentum an dieser GmbH haben, ne?
Nein, die sind in Erbengemeinschaft Eigentümer und das bringt viele Probleme mit sich, weil die grundsätzlich nur gemeinschaftlich handeln dürfen, also alle Entscheidungen gemeinschaftlich treffen müssen. Und das ist für die Handlungsfähigkeit der GmbH total schwierig. Also da muss man dann schon, also das ist einer der Punkte, den man im Vorfeld eben berücksichtigen muss. Also was habe ich eigentlich für ein Konstrukt? Ich würde sagen, du startest wahrscheinlich mit einer Bestandsaufnahme. Was habe ich für ein Konstrukt? Und wenn es vererbt würde, entsprechend der gesetzlichen Erbfolge, was sind dann die Rechtsfolgen? Das muss man sich genau anschauen.
Ja, das heißt, wenn ich möglicherweise sogar auch so Geschwister habe, die sich gar nicht so richtig grün sind.
Ja, Katastrophe.
Dann könnten die aber plötzlich gemeinsam, weiß ich, auch 50% von der GmbH ja erben.
Ja.
Das kann ja auch passieren. Weil
so ein Albtraum für den Übriggebliebenen.
Ja, so. Mhm. Weil die werden ja auf der Ebene der GmbH behandelt, als wären sie eine Person, auch wenn sie zwei Zerstrittene oder drei Zerstrittene sind, ne? Mhm.
Genau.
Meistens, also wir regeln das so in unseren Satzungen, dass die übrigen Gesellschafter die Anteile einziehen können von den Erben. Und die kriegen dann, werden abgefunden.
Weil de facto, die werden sich da nicht grün, das heißt, die treffen keine Entscheidung, die blockieren eigentlich alles.
Ja, du hast Minderjährige.
Hm, dann wird es richtig
auch
lustig,
nicht schön.
Ja. Mhm. Aber einziehen klingt ja dann richtig gemein, also aber man wird ja dann doch nicht um das Erbe gebracht. In dem
Nein,
Sinne,
man bekommt eine Abfindung.
Ne?
Also man kriegt die Entschädigung sozusagen für das Einziehen der Anteile.
Genau, und bestenfalls kommen wir da auch nicht hin, weil das Ziel ist ja eine Gestaltung. Erstens Bestandsaufnahme. Was habe ich für ein Unternehmen? Was habe ich in diesem Unternehmen für Verträge? Was habe ich in diesen Verträgen geregelt? Zum Beispiel eine Einziehung. Ich kann aber ja auch sowas regeln wie, dass mehrere Erben einen Bevollmächtigten benennen müssen binnen einer gewissen Zeit, damit eben eine Handlungsmöglichkeit besteht zum Beispiel. Aber das Ziel ist ja eigentlich nach dem Abgleich, was habe ich, also der Bestandsaufnahme, eine Regelung zu finden, die dann eben dazu führt, dass eine Einziehung zum Beispiel überflüssig wäre. Also aus meiner Sicht ist das ja eher ein Notfallszenario.
Ja. Ja. Die Einziehung ist ja dann, also zumindest ein Schutz gegen diese totale Blockadesituation. Die sind sich nicht grün und es gibt keine Entscheidung mehr. Aber zwingt ja dann die anderen Gesellschafter auch in die Situation, dass sie diese Abfindung auch zahlen müssen. Ne? Mhm. Insofern ja auch eine ziemlich schlechte Lösung, glaube ich, fürs echte Leben, oder?
Ja, es kommt schon vor.
Kommt schon vor?
Ja. Du bist als Mitgesellschafter ja nicht unbedingt mit den Erben deines Partners, mit dem du die Firma aufgebaut hast, zusammenarbeiten.
Nee.
Funktioniert so. Ja teilweise auch nee. Gar nicht. Also bei uns wäre das ja auch schwierig.
Mhm. Ja.
So. Was man auch bedenken muss, und das ist echt so ein bisschen Appell an alle, die alleine unterwegs sind. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du alleine eine GmbH hast beispielsweise. Und ich habe jetzt den Fall, dass der einzige Gesellschafter und einzige Geschäftsführer gestorben ist.
Mhm.
Und der ist überschuldet privat. Und die Erben, also die Ehefrau und die Kinder, haben die Erbschaft ausgeschlagen. Entschuldigung, der ist nicht alleiniger Gesellschafter, er ist mit einem anderen, genau, zu 50% Gesellschafter, so rum. Und er ist aber alleiniger Geschäftsführer. Der ist tot, die Erben haben ausgeschlagen. Und sein sozusagen Mitpartner, der hat eine ganz, ganz blöde Situation. Weil du kannst den ja gar nicht rauskriegen. Also eigentlich möchte er die Anteile an die Erben übertragen und die sollen meinetwegen auch eine Abfindung kriegen. Er soll raus aus der Gesellschaft. Das ist aber nicht möglich, weil du kannst nicht mal zur Gesellschafterversammlung einladen, weil du gar nicht weißt, wer Erbe ist.
Das ist Ui, richtig doof. Das ist ja ein richtig,
richtig, richtig
verrückter
doof.
Case, ja.
Ja.
Mhm. Also gibt es dafür eine Lösung? Wer wird das am Ende lösen, dieses
das
Problem?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir da noch nicht sicher. Also kannst,
das klingt so, als müsste irgendwann so ein Handelsregister, was da zuständig ist, so eine
ja,
Ausnahme machen, oder?
Also wir haben einen Notgeschäftsführer bestellt, weil diese Geschäftsführerposition ja weggefallen ist. Die darf ja nicht führungslos sein, so eine Gesellschaft. Und wollten dann, vielleicht hast du noch eine Idee, das müssen wir auch nicht hier im Podcast besprechen, aber wir wollten dann Nachlasspfleger eigentlich bestellen.
Mhm.
Haben die abgelehnt.
Jetzt auch gesagt.
Ja, das hat das Nachlassgericht abgelehnt.
Warum?
Weil die Notwendigkeit gar nicht sehen. Die haben einfach nur geschrieben, ja, wir haben einen Geschäftsführer, die Gesellschaft ist ja handlungsfähig. Ich habe dann nochmal hingeschrieben und gesagt, sie sollen das bitte nochmal bedenken, weil also der kann noch nicht mal den Jahresabschluss genehmigen, der kann gar nichts machen, aber die sind dann darauf nicht eingegangen.
Mm, haben sie vielleicht nicht verstanden.
Kann sein, ja.
Wo wir wieder generell bei diesem Punkt sind, glaube ich, den du auch schon häufiger mal angewähnt hast, diese 50-50 GmbH-Tätigkeiten, dass die durchaus so ihre Tücken haben.
Absolut,
ne?
Ja.
Weil eben keiner eine Mehrheit hat, keiner kann entscheiden,
ja.
Es ist immer...
Mhm.
Ist eigentlich immer eine Einstimmigkeit eben dann erforderlich, was man sich gar nicht so richtig
Ist jetzt nicht so
macht.
Das Thema für die Unternehmensnachfolge mit diesem einen Fall, aber der beschäftigt mich jetzt irgendwie gerade. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man sich wirklich Gedanken machen muss über diese Nachfolge. Und dann hast du ja noch die anderen Formen der Unternehmensnachfolge, in dem Unternehmen verkauft werden. So. Und da wundere ich mich dann manchmal über Mandanten, die kommen dann manchmal schon mit unterschriebenen Verträgen. So, und haben so gar kein Problembewusstsein, was vielleicht aus Käufer- oder Verkäufersicht alles zu bedenken ist.
Lass uns darauf kurz eingehen. Also wenn man das, also man könnte das Einzelunternehmen verkaufen, das ist wahrscheinlich auch schwierig, weil auch wieder diese ganzen einzelnen Gegenstände. Irgendwo.
Genau, du hast keine Gesamtrechtsnachfolge, sondern du musst jeden einzelnen Gegenstand übertragen.
Die Maschine und
jedes
Vertragsverhältnis. Den Mietvertrag und so weiter. Ja.
Und die Vertragspartner müssen ja nicht zustimmen.
Ja.
Besonders schwierig ist es bei der Übertragung von Kundendaten. Da ist dann die Frage, wann darfst du eigentlich das erste Mal diese Kundendaten preisgeben? Schon bei der Due Diligence oder erst nach Vertragsschluss? Oder ne, was ist ja eigentlich die Grundlage? Ich habe ganz oft Unternehmen, die verkaufen nur den Kundenstamm. Und ich bin jetzt keine Datenschutzrechtlerin, ich kann dann immer nur darauf hinweisen, aber es ist halt ein Riesenproblem. Du kannst ja nicht einfach deine Kundendaten so eben weitergeben.
Ja, aber nachvollziehbar, dass das immer mehr auch in der heutigen Welt, dass das das Asset ist eigentlich, ja, ne? Also diese Kundenbeziehung, dass man die irgendwie überträgt. Bei der GmbH ist es ja dann so, dann ist es dir verkauft diese Anteile. Also insofern schon mal wesentlich einfacher, oder?
Ja, genau. Ja. Da geht ja der Anteil insgesamt über. Das ist einfacher, was die Kundendaten anbelangt. Aber auch da ist es so, dass du ein bisschen gucken musst und würde mich da immer nochmal datenschutzrechtlich beraten lassen. Was aber für den Käufer natürlich eventuell nachteilig ist, du trittst ja als Rechtsnachfolger in diese Gesellschaft ein. Das heißt, Betriebsprüfungen treffen dich, die vielleicht in der Vergangenheit ihre Ursache haben, wenn es irgendwelche Reklamationen gibt. Es betreffen die Steuernachzahlungen. Also das sind so, da hängen wirklich ganz, ganz viele Sachen dran, die man bedenken muss. Das ist nicht einfach so mal gemacht, auch wenn viele Mandanten das denken und mich dann immer für sehr kompliziert halten. Aber das sind einfach so Sachen, die man ansprechen muss.
Man ist dann in den Fußstapfen wie das andere, ne? Und dann trifft einen auch vielleicht noch was aus der Vergangenheit.
Genau.
So die bösen Dämonen, die dann wieder auftauchen. Mhm. Finanzamt und so. Ja. Ja, dafür gibt es dann wahrscheinlich dann auch Lösungen. Müsste man eben im Detail dann gucken, wie man dann auch irgendwie als Verkäufer dann möglicherweise doch gerade steht für solche Altrisiken. Ne? Da gibt es dann wieder vertragliche Möglichkeiten.
Genau.
Ne? Ja. Heißt das in der Praxis eigentlich, wenn man über Nachfolge nachdenkt, dass man schon in geordneten Bahnen vom Einzelunternehmen drüber nachdenken sollte, in die GmbH zu wechseln? Mhm. Ist das eigentlich, ohne dass es eine Beratung darstellt, was wir ja machen, aber es kommt häufig darauf
hinaus.
Könnte
Sinn machen. Ja, also das kann Sinn machen.
Ja.
Ist aber jetzt auch kein Selbstläufer. Ne? Also weil wenn du musst halt frühzeitig anfangen mit der Planung. Denn wenn du dein Einzelunternehmen in die GmbH bringst, dafür gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Aber wenn man das sozusagen zu Buchwerten, also steuerlich neutral machen möchte, dann hat man Behaltensfristen. Also du kannst nicht dein Einzelunternehmen einbringen in die GmbH und die GmbH dann ein Jahr später verkaufen. Dann werden die sogenannten stillen Reserven aufgedeckt, ohne dass ich jetzt hier steuerlich irgendwie vertiefte Kenntnis hätte. Aber es sind steuerliche Nachteile. Du hast eine Behaltensfrist von, ich meine, 7 Jahren, bevor du dann den nächsten Schritt machst. Da
müsste man schon langfristig planen. Ja.
Genau.
Gibt es Konstellationen, wo so eine Holding-Struktur auch nochmal irgendwie sinnvoll ist?
Ja, also gibt es. Kommt sicherlich auf den Gewinn an, wie gut die Firma dasteht. Lohnt sich jetzt nicht für jedes Unternehmen, sondern man braucht schon ein gewisses Umsatzvolumen. Was vorteilhaft ist, wenn du wenn du als Holding dann die Gesellschaft verkaufst, ja, dann hast du einfach steuerliche Begünstigung, weil, aber auch da, ne, bitte Steuerberater fragen, aber du hast faktisch dann nur einen Steuersatz, meine ich, von 1,5%, wenn du als Gesellschaft Gesellschaftsanteile an einer anderen Gesellschaft verkaufst. Dann ist das Geld in deiner Holding geparkt, dann kannst du es da neu investieren.
Mhm.
Wenn du es dir natürlich privat dann auszahlst, musst du es natürlich versteuern, das ist ja klar.
Ja, dann kommt
aber
dann
es doch hat steuerliche Vorteile.
Mhm. Wie sind die Konstellationen? Vielleicht können wir so auf so ein paar Fälle eingehen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben jetzt so ein Unternehmen, was im Prinzip an die Kinder gehen soll. Und das ist vielleicht sogar auch das Werthaltigste, was ich vielleicht so habe.
Mhm.
Ja, aber gleichzeitig habe ich vielleicht noch einen Partner oder eine Partnerin, die aber auch irgendwo eine Absicherung erfahren soll. Sind das solche Konstellationen, wo man dann sagt, da müssen wir mal, das ist ja nicht so einfach eigentlich. Ne? Mhm. Wie würdest du rangehen an sowas?
Also, ja.
Spontanberatung hier?
Spontanberatung. Ganz oft ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, dass der Mandant das selber gar nicht so genau weiß, was er eigentlich möchte, also die Partnerin soll abgesichert sein. Ich habe tatsächlich gerade so einen konkreten Fall. Die Kinder sollen aber möglichst das schon übernehmen.
Ja.
Das Testament irgendwie bedenken, was man da macht. Das ist dann mehr Mareikes Part. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal, dass der Mandant sich darüber klar ist, was er eigentlich will.
Ja.
Ne, wir liefern nicht die Antwort, was er möchte, sondern er muss sagen, was er möchte oder sie. Und dann können wir da halt ansetzen. Also man kann ja die Lebensgefährtin, vielleicht hast du auch noch andere Ideen, aber die kann natürlich an den Erträgen dauerhaft beteiligt werden, keine Ahnung, Nießbrauch kriegen an Geschäftsanteilen. So, bei Einzelunternehmen ist es dann wieder schwierig.
Mhm.
Man kann sie als Erbin machen, die Kinder kriegen das Vermächtnis, also die Firma als Vermächtnis beispielsweise, solche Dinge könnte man machen.
Und man könnte ja auch andersrum, also ist jetzt wieder ein anderer Fall, aber man könnte auch andersrum denken, man sagt, hey, das sollen meine Kinder, sollen schon übernehmen, aber ich möchte quasi auch Geld daraus weiter beziehen. Auch darüber kann man ja Vereinbarungen treffen.
Mhm,
ne? Dass
klar.
Man sagt, ah ja, aber meine meine irgendwie Kinder müssen mir dann irgendwie jeden Monat irgendwie einen gewissen Salär irgendwie da irgendwie ausschütten, überweisen, wie auch immer, damit ich irgendwie zum Beispiel meine Alterssicherung irgendwo da ein Stück weit sichern kann.
Ja. Genau, und da kann man aber dann auch ja die Partnerin mit einbeziehen. Also es kann ja erstmal ein persönlicher Anspruch sein und er kann dann aber mit dem Tod auch übergehen. Das muss man nur vorab vereinbaren. Ins Testament kann man das hinterher so nicht reinschreiben. Ansonsten würde ich in solchen Situationen eigentlich, wenn es möglich ist, immer empfehlen, alle an einen Tisch zu holen. Weil im Zweifel ja auch Pflichtteilsansprüche, wenn es eine Ehefrau wäre oder ein Ehemann, stehen ja auch Pflichtteilsansprüche im Raum, sodass man überlegen könnte, macht da vielleicht ein Erbvertrag Sinn, wo dann auch Pflichtteilsverzichtserklärungen wechselseitig abgegeben werden, damit auch nachher keine Bewertung des Unternehmens mehr erfolgen muss und solche Geschichten. Also da hängt erbrechtlich relativ viel dran an diesen Konstrukten und am besten fährt man eigentlich, wenn man die mit allen bespricht. Eine Lösung schon findet, die letztendlich abschließend ist, wo man dann im Erbfall auch gar nicht mehr diskutieren muss.
Und wir haben auch noch die Möglichkeit, diese Schenkung, also nicht nur von Todeswegen, Übergänge zu erzeugen, sondern auch mit Schenkung. Ne? Mhm. Das ist ja auch Teil dieser Nachfolgeplanung, sinnvoll zu schenken.
Ja, klar.
Ja. Nicht immer ist ja direkt die Situation, wenn man tot ist, sondern sondern es gibt ja auch mal so
Unfälle,
Krankheiten. Mhm. Ich kann plötzlich vielleicht nicht mehr agieren, so wie ich das irgendwie gewohnt bin, dass ich es kann. Welche Instrumente sind da dann irgendwie hilfreich?
Ich finde mal grundsätzlich sollte in der GmbH zumindest ein Prokurist noch bestellt werden, damit auch mal jemand noch was unterschreiben kann. Am schönsten noch ein zweiter Geschäftsführer für solche Fälle, weil du ja im Grunde gar nichts machen kannst, ne, wenn du erstmal im Krankenhaus liegst. Natürlich empfehlen wir die Vorsorgevollmacht, das ist ja klar, generelle Vorsorgevollmacht, an jemanden, der dann auf der Gesellschaftsebene vielleicht einen Beschluss fassen kann und einen neuen Geschäftsführer bestellen kann.
Ja.
Damit ich relativ schnell die Gesellschaft wieder handlungsfähig bekomme.
Genau, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass du die Vollmacht kannst du an den Rechten des Gesellschafters, ja, also da kannst du eine Vollmacht ausüben, aber nicht die Rechte des Geschäftsführers,
genau.
Richtig? Also die kannst du nicht per Vollmacht weitergeben.
Ja, aber du bist dann plötzlich Gesellschafter und könntest eben denn dich zum Beispiel selbst zum Geschäftsführer bestellen, oder?
Ja, du bist nicht Gesellschafter, sondern du bist ja Bevollmächtigter
des
Gesellschafters, der dich handeln kann. Und dann kannst du, wenn du dann die Mehrheit hast, kannst du eine Gesellschafterversammlung abhalten und kannst einen neuen Geschäftsführer bestellen.
Ja.
Dich selbst auch, also damit es eben jemanden gibt, der handeln kann.
Ich glaube, in meinem Kopf war eben so diese typische Ein-Personen, weil die da ist ja besonders kritisch bei der Ein-Personen-Gesellschaft. Da gibt es dann meistens eben nur einen, der irgendwie Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist. Und dann könnte ich ja mich selbst dann als bevollmächtigte Person dann zum weiteren Geschäftsführer bestellen, ne?
Genau.
Ja, und dann zumindest dieses Vakuum irgendwie lösen. Ja, gut.
Vielleicht könnte man nur noch mal sagen, was wichtig ist, wenn man noch keine Regelung für die Zukunft treffen will, ist jedenfalls die Handlungsfähigkeit abzusichern, aus meiner Sicht. Also nicht immer weiß man ja, eins meiner Kinder will übernehmen, das andere will es nicht und kann diese Gestaltung mit allen Parteien angehen. Aber wichtig ist eigentlich für jeden, der ein Unternehmen hat, in irgendeiner Form Gesellschafter ist oder auch ein Einzelunternehmen hat, die Handlungsfähigkeit zu sichern. Ja, durch entweder eben eine Vollmacht oder die Vollmacht ist eigentlich gar nicht alternativ, sondern die brauche ich eigentlich immer. So, dann gegebenenfalls gesellschaftsrechtlich das, was du gesagt hast, den zweiten Geschäftsführer möglicherweise und Prokuristen. Und gerade wenn minderjährige Kinder da sind, da wiederhole ich mich, das habe ich ja schon zigfach gesagt, aber niemand möchte minderjährige Kinder in irgendeiner Form in einem Unternehmen haben. Das heißt, ich muss zumindest mal so eine Art Quick and Dirty Testament zur Absicherung haben.
Ja, gut, dass du es sagst. Ich sehe so ein bisschen immer die Gefahr, dass man bei dieser ganzen Nachfolgethematik eigentlich fast zu viel nur auf diese Steuern guckt. Dass alle so diesen Kontext haben, ja, wir müssen da irgendwas optimieren, so, dann können wir noch die letzten Steuerersparnisse irgendwie mitnehmen. Aber die Realität ist ja fast ein bisschen dramatischer, weil einfach so auf so einer strukturellen Ebene juristisch einfach schon total Chaos entstehen kann. Und dann hast du eigentlich erstmal gar nicht das Problem Steuer, sondern das Problem Chaos.
Ja, also nochmal so als Beispiel. Du bist Geschäftsführer und hast mehrere Mitarbeiter. Du bist aber der alleinige Patriarch, der alles hat und die wichtigen Sachen, die Zahlungen machst auch nur du. Das heißt, nur du hast das Online-Banking. So, jetzt hast du einen Unfall, da kommt keiner rein. Dann geht jemand zur Bank, der ist aber gar nicht legitimiert. Der kann gar nichts überweisen.
Ja.
So, das steht alles still.
Deswegen
und das ist nicht so selten vermutlich.
Nee, genau, deswegen muss man den Begriff Unternehmensnachfolge vielleicht ein bisschen aufpumpen, also ja, ein bisschen größer machen. Also Unternehmensnachfolge ist nicht nur die Frage, was kann ich steuerlich optimieren, ja, damit schlussendlich das Unternehmen irgendwie super übergeht und das alles reibungslos läuft. Unternehmensnachfolge ist auch, was kann ich jetzt, auch wenn mein Unternehmen erst in 30 Jahren übergeht, was kann ich jetzt tun, um eine spontan eintretende Unternehmensnachfolge aus ja, irgendwelchen Notfallsgründen genau, auch ja, abzusichern. Also das gehört halt genauso dazu, ja, findet aber wenig Beachtung. Ja. So ein bisschen wie die Testamente von Familien, von kleinen Kindern. So. Mhm.
Ja, ja cool, genau, das ist, hast du gut auf den Punkt gebracht.
Ja, guter Punkt. Mhm. Ich habe euch eine Schätzfrage mitgebracht.
Ach, ich bin raus.
Mhm. Nee. Ach, auf welche Größenordnung schätzen Forscher das jährliche Volumen an Erbschaften und Schenkungen in Deutschland in Milliarden Euro pro Jahr?
Die hatten wir schon mal, die Frage.
Ja, dann wisst ihr es ja noch, oder?
Ja, die, nee, stand, auch, die stand auch da in dem Konzept, was ich mir angeguckt habe.
Ich weiß nicht, was, ich habe irgendwie so eine komische Zahl im Kopf, die ist wahrscheinlich falsch, 112 Milliarden oder
ja,
so.
Ja, nee, ich meine, es ist irgendwo im dreistelligen Milliardenbereich, aber genauer kriege ich das jetzt auch nicht hin. Sag mal.
Ja, dann bist du auf jeden Fall näher dran. Also es wird eben geschätzt 400 Milliarden pro Jahr. Und der
siehst
Fiskus,
du, und dann soll noch die Erbschaftssteuer.
Ja, ja, der Fiskus rechnet mit Erbschafts- und Schenkungssteuereinnahmen. Moment, nein, das ist sogar
ein
tatsächlich.
Ein Bruchteil davon wird versteuert. Mhm. Ein Bruchteil, Britta. Das ist wirklich im einstelligen Milliardenbereich.
Zwei. Also ich habe jetzt hier nur einen Wert tatsächlich von 24. Da waren es festgesetzte Steuern 13,3 Milliarden. Absoluter Rekordwert allerdings, mhm, tatsächlich. Es ist noch niemals so viel gewesen. Also. Gibt da viel zu gestalten.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzleiammikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.